Hosenlupf wird präsentiert von Syngenta, einem offiziellen Blumenpartner vom ESAF. Jetzt Syngenta Swiss auf Instagram oder Facebook folgen und tolle Preise gewinnen.
Es ist höchste Zeit für einen sportübergreifenden Podcast auf blick.ch. Grüß euch miteinander. Das Motto von unserer Sendung, das läutet heute Schwung auf Schwung. Wir diskutieren über die Sendung der Schwingsaison und gleichzeitig läuten wir die alpine Skisaison ein. Und für das habe ich die passenden Gäste. Zum einen unser Abfahrtsheiland Bernhard Russi, Weltmeister 1970, Olympiasieger 1972 und Nöldi Vorer, Schwingerkönig von 2001, der eine grosse Affinität hat zum Skisport. Über das reden wir dann aber im zweiten Teil von dieser Sendung. Ja, Nöldi, du hast ein Heimspiel heute. Wir sind hier in der Nöldi Vorerstube im Gasthaus Sonne in Ebnach-Kappel. Ich glaube, man kann sagen, hier hast du einen deiner gröbsten Abstürze erlitten, oder?
Nein.
Also ich habe Bilder gesehen, oder? Wo ja, du die 150 ist Kranz
gefeiert hast. Ja, hier. Aber das ist, dort haben wir ein bisschen Bier getrunken und haben es gemütlich gehabt. Aber wir sind morgen um 4 Uhr sind wir heim. Also das ist nicht schlimmes gesehen.
Aber du hast nicht mehr heimlaufen denn am Morgen um 4 Uhr.
Mal. Hallo, sicher schon mal. Alles gut. Nein. Wir haben schon eins, also fahren haben wir nicht mehr müssen. Wir haben einen Fahrer gehabt dort, also und Urbi und ich haben wirklich noch sachlich diskutiert bis am Morgen.
Bernhard, von dir weiss ich, du bist ein Asket, du trinkst ganz, ganz selten Alkohol.
Ganz selten wenig.
Heute hast du aber tatsächlich eine Stimme, die mich ein bisschen schockiert hat, wo bist du reingekommen. Was ist passiert? Also, ist gestern einer von diesen Tagen,
Nein, übermässig Alkohol konsumiert? Nein, das hat einen Grund, wenn ich das schnell erläutere.
Du darfst.
Nächste Woche haben wir einen Workshop für Jutze in der Wilden Mattenhütte mit dem Bernhard Petscher, also der Vorsänger von der Heimweh. Und er hat dann gesagt, man soll sich ein bisschen vorbereiten. Und ich habe gestern bin ich im Auto geguckt und habe angefangen Jutze und habe nicht mehr wollen aufhören. Und das ist das Resultat. Also ich muss es probieren, ich muss ein bisschen schonen, weil am Donnerstag fährt Jutze wieder an.
Aber ich habe gehört aus Insiderkreisen, dass du noch schlechter jutzest, als früher Slalom gefahren bist.
Das ist noch schnell.
Was kannst du dir eine Verteidigung sagen? Also nein. Wann bist du überhaupt auf die Idee gekommen, anfangen zu jutzen?
Aha, ich meine Slalom fahren. Nein. Das war nicht meine Idee, das war die Idee von Andreas Sprecher. Der hat im Sertig, ist der einst in einem Workshop dabei und hat gesagt, du musst unbedingt einmal kommen, das ist gut.
Sören Sprecher, ein Abfahrtsrennfahrer, Kollege von dir aus dem Bündnerland, oder?
Das ist richtig lässig.
Ja. Also wie viele ehemalige Skifahrer seid ihr denn jetzt, wo jutzen?
Also ist der Paul Berlinger, mein damaliger Coach.
Der dir Gold gerettet hat in Gröden, oder?
Ja, kann man sagen, es ist der Sören Sprecher. Und dann hat sich die anderen kenne ich nicht, das war ausgeschrieben.
Nöldi, du jutzt schon, oder?
Nein, also, Nöldi singt.
Wir singen, wir jutzen nicht. Wir singen. Wir johlen. Also, wenn wir in einer gemütlichen Runde, dann singt man und johlt man etwa eins.
Der Wildhauser gehört übrigens auch in unser Repertoire.
Jawohl, den können wir auch. Also machen wir auch.
Den können wir nachher probieren, wenn da fertig ist.
Der Wildhauser wird aber interpretiert, oder? Vom Jodelclub, vom Heimatdorf, vom Jürg Abderhalden, oder? Nesla.
Männentreu Nesla, richtig.
Wo aber auch die Bruder mitsingt, oder?
Richtig, ja. Und der Wildhauser. Ja, früher hat man ihn auch noch jemanden genommen, aber mittlerweile ist es zu hoch. Man mag nicht mehr nur. Früher hätte man höher mögen.
Ausser wenn du genug gesoffen hast.
Nein, dann würde ich ja gerne nicht mehr hören.
Aber dann hast du den Mut wenigstens, oder?
Nein, ich mag dann nicht mehr nur.
Gut, also. Wir haben am letzten Wochenende. Wir kommen jetzt zur Sache, ja. Wobei, jetzt sind wir höchstens eingestellt. Also das Wesentliche haben wir jetzt eigentlich schon fast besprochen. Wir haben am letzten Wochenende das Tessiner Kantonale gehabt, mit dem Sieg von Joel Wicki. Ich möchte jetzt aber zuerst einmal mit dem Einzigen in dieser Runde, der wirklich Ahnung hat von Schwingen, du Bernhard, ich möchte von dir wissen, was ist dein Saison-Highlight gewesen,
also ich bin
von diesem Schwingerjahr?
Ich bin der Vertreter von einer Million Schweizer, oder, die Schwingfans sind. Genau. Mein absolutes Highlight ist der Schlussgang am Urnenkantonal in einem anderen Mat gewesen.
Mhm. Oder bissig Lukas, oder?
Aber warum? Es ist nicht, dass er dort gewinnt. Das hätte man eigentlich fast müssen annehmen. Er war auch Favorit gewesen und hat es auch richtig gemacht. Aber was für mich faszinierend war, ist, ich bin ein Meter neben dem Sagnal gestanden und habe zugeschaut. Und dann merkst du schon, was wirklich los ist. Ich muss es ein bisschen korrigieren. Das war das absolute sportliche Highlight gewesen. Aber das Erlebnis war der Tag vorher gewesen, der Jungschwingertag. Mhm. Da bin ich von morgen früh bis am Abend, vom ersten bis zum letzten Gang dabei gewesen. Wir sind ab und zu Tränen runtergelaufen. So schön ist das.
Aber du hast keinen Grosssohn, der schwingt?
Nein. Ja, vielleicht könnte das auch noch. Ja,
der Johnny.
Nein, der Johnny,
das Multitalent.
Nein, der geht nicht ins
Sagen. Okay, gut. Ich habe ja am Eidgenössischen mal eine wunderbare Begegnung mit der Schwingersektion Attighausen. Und die sind ja total euphorisiert aufgrund von ihrem Lukas Bissig. Viele glauben daran, dass er in drei Jahren in Thun könnte, er wäre der erste Urnen-Schwingerkönig. Du bist ja der erste
Urnen-Ski-Weltmeister. Also genau. Endlich ein Schwingerkönig.
Löldi, kannst du dir vorstellen, Lukas Bissig, du jetzt als Ahnungsloser vom Schwingen, aber als Neutraler in dieser Runde.
Genau, richtig.
Kannst du dir vorstellen, dass Lukas Bissig im 28 in Thun der erste Urnen-Schwingerkönig wird?
Absolut. Ich meine, der Harmon ist heuer der erste Bündner-Schwingerkönig geworden. Also ist auch der erste Urner-Schwingerkönig durchaus möglich?
Nein, es muss ja jetzt schon eine sportliche Beurteilung sein. Also mit jetzt da nicht irgendetwas
kaputt. Nein, er hat...
Warum hast du das Gefühl, dass der Lukas Bissig im 28 so weit ist, um Schwingerkönig zu werden?
Gut, da ist relativ jetzt weit raus Glaskugeln gelesen. Er hat einfach eine extreme Steigerung gemacht. Und super geschwungen hört, definitiv. Und wenn er so weitermacht und der Fleiss hat, verletzungsfrei bleibt, das ist vor allem die Hauptsache. Verletzungsfrei bleibt, dann ist alles möglich, ja. Definitiv.
Macht er körperlich noch einen Sprung? Ich frage, weil ich sehe ja, dass du noch einen Sprung gemacht hast.
Ja, aber nur auf der Wohl. Ja, jetzt gut. Jetzt, wir können zum,
aber er ist noch in einem Alter, wo er absolut noch kann zulegen, oder nicht?
Ja, natürlich. Und das ist auch so, wenn du noch professioneller anfängst trainieren und auf die Ernährung ein bisschen schaust, dann nimmst du automatisch Muskelmasse noch ein bisschen zu. Ist aber nicht immer der Vorteil. Viele Schwinger sind filigraner und technisch viel versierter, wenn sie noch schlank und trötig sind. Jemand nimmt dann eben zu viel zu. Muskelmasse, was eigentlich super ist, aber Beweglichkeit geht dann zu flöten und dann klappt es nicht mehr. Darum zunehmen, ich bin gar nicht sicher, ob er überhaupt muss zunehmen. Also,
er hat eine gute Postur. Der Moser hat ja nicht die eindrücklichere Postur.
Ich kann nur sagen, ein Moser ist gut 100 Kilo und...
Und hat alle grossen Verunt in dieser Saison.
Oder mindestens gut gestellt. Und das bessere End für sich gehabt im Gestellten.
Ja. Gut, jetzt reden wir über das Tessiner Kantonale. Ich war ein bisschen erstaunt, oder, als ich dort bei der Gabeliste anschaue. Weil, als ich im 2018 das erste Mal eine Geschichte gemacht habe über die Schwingbewegung im Tessin, hat mir der Chef gesagt, also der Bernhard Russi hat gesagt, wenn es ein Tessiner Kantonals gäbe, dann spendiere er den Muni.
Der ist schon weg gewesen. Der ist schon weg gewesen. Den hätte man nicht mehr können spenden. Der Muni steht jetzt im Kanton Uri, also den haben wir nicht schon können weitergeben.
Aha, vom kleinen Land der Max. Ganz in deiner Nähe, der Max.
Ja, genau.
Oder? Findest du das einen guten Ort für den Max dort? Absolut. Am Netschen?
Absolut. Aber die Tatsache, dass er im Kanton Uri steht, das finde ich eigentlich, kann nichts Besseres geben.
Gut. Wir sind schon wieder abgewichen vom Tessiner Kantonal. Jetzt bleiben wir dort. Schön, Vicky hat
das... Hast du ein bisschen Mühe?
Kommen schon neue Fahrt, glaubt mir.
Vielleicht liegt es an deinen wunderbaren senfgelen Hosen.
Ja, die trägt man ja hier im Toggenburg oder also zur Zennentracht.
Nicht wirklich. Die sind erstens kürzer und die passen auch eher. Nicht so ein bisschen. Ja.
Also die Hosen passen mir besser als dein T-Shirt.
Ich sehe recht, es ist recht unbequem. Ja,
tun wir jetzt sachlich bleiben. Tessiner Kanton als Schönwicki hat gewonnen. Es hat ja vor dem Fest, haben viele geglaubt, der geht jetzt dort runter, macht sein letztes Schwingfest.
Du hast es geglaubt.
Das, bin ich der Einzige. Ja, ich habe hab tatsächlich oder, das in Erwägung gezogen. Dass der Joel Wicki seine Abschiedsvorstellung gibt. Und es ist ja auch möglich, dass das sein letztes Schwingfest war. Weil er nachher in den Interviews hat er gesagt, er wüsse nicht, ob er nächstes Jahr weiter schwingt. Du bist ja ganz nah dran beim Wicki-Clan.
Also, ich sage mal, nach einem eidgenössischen und jetzt gerade, wenn man um die 30 herum ist, dann muss man immer wieder sich neu sortieren und wieder ein bisschen analysieren, was will ich. Habe ich den Biss nochmal um so viel zu trainieren? Und er ist natürlich schon einer, der die Maschinerie, die läuft auf über 100% mit seiner Postur. Ist einfach, ich muss einmal mehr sagen, ist unglaublich, was er mit seiner Grösse...
Also 1,83 gross ja, oder irgendwie 110 Kilo schwer.
Also was er leistet, ist unglaublich gegen die anderen Kästen und Brüche. Und darum denke ich schon, dass er sich Gedanken macht, wie lange geht es oder wie lange kann ich das noch durchziehen so. Irgendwann laufe ich vielleicht dann auch mal in Verletzungen rein, weil ich einfach immer mehr muss geben als die anderen eigentlich. Weil er einfach ja, körperlich halt nicht ein Ries ist. Und da muss man schon sagen, eben, einmal mehr, er ist eine brutale Maschine. Und um den Motor so dort oben zu halten, musst du natürlich einen hohen Aufwand betreiben.
Einer, der einen riesigen Anteil an seinem Erfolg hat, ist der Dani Häusler, ein alter Kumpel von dir. Und der hat schon vor 3 Jahren, nach dem Königstitel in Pratelen, hat er ihre Wege gezogen, aufzuhören. Weil der hat auch ein Geschäft, hat Familie, oder? Und der muss einen riesen Aufwand betreiben mit dem Joel. Und jetzt habe ich so ein bisschen rausgespürt, dass der Dani Häusler, glaube ich, wirklich aufhört. Und dann glaube ich, dass das auch gleichbedeutend ist mit dem Karriereende vom Joel. Weil der Joel ist extrem auf den Dani Häusler bezogen.
Ja, das mag sein, aber mit dem Alter kommt vielleicht auch ein bisschen die Abbrühtheit, dass man nicht mehr immer jemanden braucht an seiner Seite, dass man vielleicht auch dass man es auch allein kann. Und je nachdem, was er sich für Ziel setzt oder Ziel steckt, wenn er einfach sagt, ich will einfach ich habe noch Spass, ich habe noch Freude am Schwingen, ich mache das so lange, wie ich es gerne tue. Königszeitli 3 Jahre ist jetzt nicht mehr unbedingt mein Ziel, aber ich will einfach noch einen Haufen schöne und gute Erlebnisse an der Schwingfest, gute Leistungen bringen, dann ist es durchaus möglich, dass er noch 3 Jahre weiter schwingt.
Hoffen wir drauf. Bernhard, du bist ja nicht einer von diesen vielen Modenfans, wo irgendwas, wo durch einen, sich ein Ticket ergattert hat für Mollis, sondern du warst daheim vor dem Fernseher und hast das dir ganz vergiftet reingezogen. Und hast ja natürlich auch an diesem Sonntagmorgen den 5-Gang Joel Wicki, Romain Golo gesehen, wo alle Experten gesagt haben, der Wicki ist dort betrogen worden, das ist ein klares Resultat gewesen. Du bist ja jetzt nicht der Ultimativ-Schwing-Experte, aber hast natürlich zu dem ohne Meinung. Ist das so ein Moment gewesen, wo dich geärgert hat, du noch als Innerschweizer?
Nein, Meinung wäre übertrieben. Ich habe dort gelernt, dass es anscheinend ein Regulativ gibt, wie weit unten
von dem reden wir gerade,
und
ja.
So weiter. Also, ja. Da kann ich nicht mitreden.
Gut.
Das ist wie bei anderen Sportarten auch, sogar auch wie beim Fußball. Es sind die Momente von der Bewegung, wo der Zuschauer beeinflussen tun, ist er unten oder nicht. Mhm. Und die Bewegung, sag mir ich als Fernsehzuschauer oder als Stadionbesucher, die Bewegung hat so ausgesehen, weg, das ist es gesehen, fertig, Schluss.
Ja.
Dass man es nachher kann auflösen mit Wenn und Aber und in Zeitlupen und Standbilder, wir sind leider in dieser Zeit heute, wo man das hat. Mhm. Und dann stellt sich halt dann automatisch die Frage, was jetzt, wie weit wollen wir gehen. Mhm. Aber ich kann es nicht beurteilen, was also, richtig ist und was
falsch. Also es war ja schon Zeitlupe, wenn er einen Herentür hat. Also,
genau.
Also, viel länger haben wir jetzt nicht mehr können sein.
Jetzt also. Hat der Bernhard gerade das Regulativ angesprochen, oder die Bilder von diesem Regulativ, die nachher sind in Umlauf gekommen. Wir haben uns ja festgelegt, nach dem 5. Gang oder nach dem 6. Gang in Mollis, ist ein klares Fehlurteil gewesen, wo der Kampfrichter Ivo Zwingli dort getroffen hat, in dem Gang Wicki Golo. Aber jetzt hast ja du die Bilder vom Regulativ auch gesehen. Müssen wir jetzt im Ivo Zwingli Abbitte leisten und müssen wir sagen, Wir haben im Unrecht da.
Also erstens mal die Bilder, die rumgegangen sind.
Wir schauen sie uns schnell an, die Bilder.
Oder? Ja, die kann man auch so kann man das wieder irgendwie so auslegen. Oder am Golo jetzt die schraffierte Fläche ein bisschen weiter oder ein bisschen weiter runterziehen. Fakt ist, wenn jemand so mit dem geknickten Kopf so über beide Schultern geht, dann ist es Resultat. Punkt, Schluss.
Sonst kannst du kein Resultat
können wir überhaupt mehr geben. Kein Resultat mehr geben. Ja. Dann kann, ist wie im Ringen eigentlich. Dann kannst du auch über den Hogen raus und es hätte dich nicht. Mhm. Dann kannst du eigentlich, musst du gar nicht mehr Brock machen. Von trainieren wir den Brock? Mhm. Dann kannst du ein hohes Kreuz machen und über die Schulterblätter rein und es hätte dich nie. Mhm. Also, ja.
Ist es nicht so? Also, ich als Zuschauer oder als Schwing-Fan oder weiss ich auch was. Und ich bin wirklich ein Fan und wegen verschiedenen Sachen. Gehört natürlich bis jetzt der Schiedsrichterentscheid oder der Juryentscheid gehört auch dazu. Und es gehört auch dazu, dass man gewisse Sachen muss akzeptieren muss. Auch wenn es Millimeter sind, die in die andere Seite hätten umschlagen können. Das ist jetzt eine Sportart, wo man halt gewisse Sachen einfach akzeptiert. Das ist ja so. Wie früher, wo der Linienrichter die Fahnen aufgehabt hat und dann nicht gestimmt. Hat man auch jahrzehntelang müssen akzeptieren, man hat es akzeptiert. Man kann ja darüber diskutieren.
Ach, ja, schon klar. Aber ich muss dir jetzt schon sagen, oder? Nach dem Brünig hatte ich ja ein ziemlich hitziges Telefonat mit dem Joel Wicki. Und dort hat er sich ja beschwert, oder, dass wir den Noldi und ich in diesem Talk immer wieder die Kampfrichterleistungen kritisieren.
Ja, wir tun nicht einmal Kampfrichterleistungen kritisieren, stopp. Genau. Wir haben auch Richtigstellungen gemacht von Notengebungen, die nicht alles gezeigt worden ist im Fernsehen, wo mir nachher sogar Kampfrichter geschrieben hat. Nachher danke vielmals für die Richtigstellung zum Beispiel.
Genau. Und jetzt ist ja der Joel, der uns deswegen kritisiert hat, oder, der ist ja dann nachher selber auch auf dem Platz um den Richtigen explodiert. Oder, nach dieser Entscheidung. Absolut meines Erachtens. Oder,
mehr als nachvollziehbar.
Ich habe grösstes Verständnis dafür. Oder. Bernhard sagt jetzt, ja, es ist jetzt halt eine Sportart, oder, wo man die Entscheidungen muss akzeptieren muss. Du hast aber schon vor 3 Jahren hast du gesagt, ja, man ist ja mittlerweile technisch so ausgerüstet, oder, dass man auf dem Platz oder, sich die Bilder anschauen am Kampfrichtertisch. Ja. Und darum müssen wir ja das herbeiziehen. Ich muss sagen, du bist anfänglich sehr kritisiert worden dafür. Jetzt gibt es aber im Schwingverband jenste, die selber
die Wahrheit. Ich bin ja nicht, ich, aber das muss ich jetzt zum 100. Mal wiederholen, weil es immer wieder noch nicht angekommen ist bei den meisten, glaube ich. Ich bin nicht generell für die Wahrheit. Ich sage einfach, und ich bin auch nicht, dass man Traditionen nicht beibehalten, aber ich sage, in dem Moment, wo wir zugelassen haben, dass 5 Kameras auf einen Platz gerichtet sind, in dem Moment haben wir, also das heisst Schwingervolk oder Kampfrichter vor allem, verloren. Weil du weißt, wenn du als Kampfrichter in die gehst, du kannst nur verlieren. Ja. Alle anderen sind es besser. Und darum sage ich, einfach an diesem Platz, um den Druck vom Kampfrichter wegzunehmen, dürfen wir ein Bildschirm haben, das Tablet, man hat mir ja eh schon am Kampfrichtertisch und durch das nimmst du am Kampfrichter extremen Druck weg. Du kannst viel ruhiger in die gehen, Kampfrichter, weil du weißt, ich habe den Joker, ich habe noch ein Tisch her, um mich mit den anderen 2 Kollegen beraten zu haben. Alle anderen Kampfrichter nicht rundherum. Also nimmst du den Druck weg. Was heisst, wenn der Druck weggeht, du kannst viel sachlicher Kampfrichter. Vielleicht brauchst du es dann gerne nicht einmal mit dem Gang an den Kampfrichtertisch. Mhm. Weil du viel gelassener kannst Kampfrichter. Du nimmst einfach den Druck weg am Kampfrichter. Wenn es das gleich einmal braucht, dann kann man schnell her, an dem Tisch schnell schauen, okay, ja, ist es oder nicht. Ich sage nur, das ist nicht ein Wahr. Das ist etwas, das einfach den Kampfrichter entlastet. Und ja, ob man es macht oder nicht, ja.
Jetzt hat ja der Stefan Strebel, oder, der hat den technischen Leiter vom Eidgenössischen Verband, der jetzt aufhört, der hat es selber auch gesagt, oder? Klare Fehlentscheidung war bei Vicky Golo, trotzdem technische Regulativ, die da umgegangen ist. Und er hat auch gesagt, er hat immer mehr Traditionalisten vom Eidgenössischen Schwingverband, die ihm am Tag danach angerufen und gesagt, jetzt müssen wir gleich einmal den WAR testen. Und jetzt fällt natürlich die Diskussion an, wie machen wir das? Oder? Also, es gibt ja solche, die sagen, es reicht, wenn man das auf dem Platz macht, wo die Spitzengänge sind. Und dann sagen aber wiederum andere, nein, das ist nicht fair, oder? Wenn man das bei den Spitzengängen macht, dann muss man es auf allen anderen Plätzen auch machen. Was dann aber relativ teuer kommt.
Richtig. Und eben nochmal, ich sage nur, wir haben auf einem Platz 5 Kameras, ja, und nicht auf allen anderen. Und auf dem Platz herrscht ein extremer Druck. Mhm. Wenn du auf einem anderen Kampf oder auf einem anderen Platz Kampfrichter bist, hast du den Puls niemals da oben.
Ja.
Und bist nicht so anfällig für Fehlentscheidungen.
Du hast nicht den Druck.
Aber wenn du dort reinstehst und weisst, alle schauen dort, Zuschauer sehen es auch, Fernsehzuschauer sehen es, du weisst, hast du so einen Druck und dann ist der Puls einfach höher. Mhm. Und ein höherer Puls ist einfach nur mal, bist du anfällig für Fehlentscheidungen.
Bernhard, du als...
Ich glaube, dass das, ich weiss es mal von meiner Seite aus, kann man so etwas absolut akzeptieren, wie du richtig sagst. Man ist jetzt halt einfach dort. Mhm. Es ist eine TV-Sportart geworden, mit allen technischen Mitteln, die wir sind. Und wegen auf allen Plätzen das haben, andere Sportarten zeigen, dass das nicht nötig ist, in jedem Spiel den VAR zu haben. Es funktioniert auch zwischendrin. Mhm. Aber wenn der VAR da ist, kann ich nachvollziehen, hat der muss entscheiden, weniger Druck. Weil er weiss, wenn irgendetwas ganz schief läuft, dann habe ich hinten den Rettungsanker.
Mich stört die Art und Weise, wie der VAR im Fußball ausgelegt wird. Weil ich kann mich nicht mehr über ein Goal freuen von meiner Mannschaft, weil ich muss ja damit rechnen, dass 2 Minuten oder 1 Minute nach dem Jubel oder Aldi kommt April, oder? Wir müssen uns das anschauen, das Goal ist gar nicht regulär.
Aber eben, das ist der VAR und am Kampfrichtertisch. Eben, erstens, man braucht es vielleicht gar nicht, weil eben weniger Fehlentscheid oder weniger kritische Fehl gibt. Aber faktisch, du gehst schnell her, Tag, bumm, beraten, raus.
Ja.
Da muss nicht der VAR auf ihn weinen oder weiss der Teufel nicht, wo der ist, und nachher wieder retour und ist jetzt oder nein, was meinst du? Ja. Drei Personen dort, Tag, bumm, nein.
Ja. Ich habe noch einen guten Vorschlag gefunden von Matthias Sembach, dem Schwingerkönig von 2013, der gesagt hat, gebt doch an einem eidgenössischen Anlass jedem Teilverband 3 Challenges. Oder? 3 Mal, wo wie es im Tennis hast oder im Hockey. Im Hockey ist es auch so, oder der Trainer kann eine Challenge nehmen. Wenn sie nicht richtig ist, dann gibt es 2 Strafminuten, oder? Und der Sembach plädiert für etwas Ähnliches im Schwingen. Für dich völlig nicht.
Wie würdest du das machen? Also jetzt, wer entscheidet denn da?
Ja, der technische Leiter.
Ja, dann muss ja der die ganze Zeit den Platz hinein sein, aber der technische Leiter ist am Einteilen.
Gut, dann schickt der technische Leiter oder einen verlängerten Arm.
Okay, dann heisst es wieder, bei dem haben wir eine Challenge gemacht und bei mir ist ja viel klarer gewesen, bei mir haben wir keine gemacht. Dann hast du im Verband noch eine Lampe. Also kannst du tot sicher sein. Finde ich nicht eine gute Lösung, aber kann man auch ausprobieren.
Für dich auch schwer vorstellbar.
Es kompliziert die ganze Sache. Vor allem, was wichtig ist, wenn du 3 Challenges hast und es kann dir passieren, dass 4 oder 5 für einen Verband, für den Teilverband passieren und oftmals bist kannst du nichts mehr machen.
Mhm.
Wenn die schlimmsten und die wichtigsten Entscheidungen kommen, gegen Ende vom Schwingfest, hast du nichts mehr. Hast du keine Challenge mehr.
Mhm.
Das glaube ich nicht. Also wenn schon, dann muss man Farbe bekennen
und muss man es
mit einem
klaren Farbe. Und hankerum hast du vielleicht am Sonntag oben noch 3 Challenges und heisst, wieso haben wir da hättest du doch eine Challenge machen. Und dort auch, ist ja so unklar gewesen. Also ich finde, es gibt nur Lampen im Verband in selber auf einmal.
Ja, aber der Kampfrichter wird schon entlasten, oder? Weil die Entscheidung liegt ja im entsprechenden Teilverband.
Ja, nur bedingt. Schlussendlich ist es der Kampfrichter, der die Entscheidung gemacht hat.
Gut, aber wir sind uns ja gleich einig, grosso modo, das Schwingen eine wunderbare Sportart. Und ich bin nach dem Eidgenössischen ein paar Tage danach bin ich mit dir zu Nacht essen. Und da hast du mir gesagt, eigentlich müssen wir den Schwingsport.
Also nicht, dass die Leute meinen, ich sei verrückt worden.
Nein, du hast mir gesagt, eigentlich müssen wir den Schwingsport zum Schulsport machen.
Aber in dieser Euphorie. Du musst dir vorstellen, du hockst vor dem, du erlebst das. Und ich muss noch einmal sagen, es war eine wunderschöne Sache gewesen. In jeder Beziehung. Da die kleinen Farbtölkeli da, wegen Entscheidungen und so, das mag es leiden. Was wahnsinnig war, ist die Stimmung, die dort war. Der Sport, den wir präsentiert bekommen, einfach in Erinnerung gerufen, wieder von allen zusammen. die Akzeptanz, die die Sportler gegenübereinander haben, einfach auch das Prozedere. Ja. Man geht anständig rein, man gibt einander die Hand, man kämpft, man schlägt einander schier Grinde zusammen, macht geht wirklich als Äußerste. Zum Teil tut es auch verdammt weh. Mhm. Und wenn es passiert ist, akzeptiert der Verlierer. Nicht in allen, aber sagen wir 99% akzeptiert der Verlierer, was passiert ist. Und der Sieger tut dem gentlemanmäßig tanken, den Rücken abputzen. Mhm. Musst du dir vorstellen, das ist doch eigentlich die schönste Erziehung, die man einem Kind bringen könnte. Ich plädiere Schwingen als Schulsport. Mhm. Und zwar für Buben und Mädchen. Mhm.
Also, ist ja
ich meine, wir haben auf dem Schulplatz, in den Pausenplatz, das ist ja nicht nur heute so. Das war bei dir so, bei dir. Man hat doch einander auf den Grind gegeben. Man hat irgendeinem Ort gewisse Kräfte müssen rauslassen, gewisse Meinungsverschiedenheiten müssen austeilen.
Ja, zu unserer Zeit hat es immer Sträfzungen gegeben.
Ja.
Aber meine Tochter ist jetzt ist in die Oberstufe gekommen, vorne, bis vor der 6. Klasse, haben sie ein Schläglewesen gehabt. Und das heisst, wenn du auf das Schläglewesen bist, dann hast du einen Schneeballen anwerfen und kannst einen können geben oder rammeln und machen und tun. Und ist nichts passiert. Aber wenn du hast gewusst, wenn du dort drauf bist, ja, dann kommst du vielleicht auch drunter. Und meine Tochter... Meine Tochter ist aber meistens das einzige Mädchen.
In der Zukunft hat es auf dieser Schläglewiese etwa 5-6 Hosen.
Sag mal, Ring.
Du brauchst doch keinen Sack. Nein, brauchst du nicht. Ja, wenn's hat,
Im Winter ist Schnee, wie lange schon.
Ist doch eine gute Idee, oder?
Ja.
Wo du in 9. Klasse warst, zum Leidwesen von deinem Pfarrer, Schwingen ja schon Schulsport in der Hockenburg. Oder? Du hast ja mal den Pfarrer runtergeschlagen.
nein, nicht runtergeschlagen. Nein, wir sind ins Kampflager gegangen. Und dann nachher ist der Beat Abterhal auch dabei gewesen. Und darum haben wir dann auch geschwungen in dieser Turnhalle, bei Tasch. Das ist 100 Seelendorf gewesen. Wir haben nichts anderes können machen, als in die Turnhalle gehen. Dann haben wir dann geschwungen. Und, dann der Schlussgang ist tatsächlich dann der Pfarrer gegen mich gewesen. Und dann, ist dann eins hin und her gewesen. Er war auch ein bisschen grösser gewesen als ich. Und ist dann ein bisschen zur Sache gegangen und irgendwann am Bodenkampf halt. Irgendwann,
deine grosse
Stelle, irgendwie ist passiert, dass der Pfarrer ist am Boden gelegen und ich bin auf ihm sein Gesicht drauf gehockt und ich, Scheiße Pfarrer, sorry. ist wirklich eine lustige Geschichte, hat sie dann einmal noch erzählt im Film Hoselob vom Schlatter.
Genau, ja. Aber nochmal zurück zur Idee von Bernhard. Also eigentlich wäre es ja wirklich naheliegend. Ich meine, in Russland ist das Nationalspiel Schach, oder? Dort ist Schach auch Schulfach. Dann ist es doch eigentlich klar, oder, dass wir unseren Nationalsport, unseren Sommernationalsport, auch zum Schulfach machen.
Und er ist ja jetzt mit dem Tessiner Kantonalen in der ganzen Schweiz vertreten.
Stimmt.
Ja, wobei es
in der Welt ist ein bisschen weniger. Aber
ja, aber im Tessin, also ich habe noch nicht mehr einen Kramtschwinger gesehen. Oder? Und es ist mir an dem Tessiner Kantonal, ist mir eher vorgekommen wie am Urner Kantonal.
Es sind 3000 Schwinger im Kanton Tessin.
Das stimmt nicht.
Nicht? Nein, stimmt. 300? 30.
Oh, es sind ja keine 30. Bei 30 sind wir... Es hat ja keiner um einen Kranz geschwungen dort. Also ich habe in dieser Übertragung, habe ich meinte, 4 gesehen. 4 Tessiner. Und sonst haben Turner... Ist mir eigentlich eher vorgekommen wie Urnerkantonale. Der Urner Platzsprecher dort übrigens. Also in Kombination natürlich, oder? Mit einem einheimischen. Turner haben ja alles Material geliefert, oder? Was es so braucht für ein Schwingfest. Also, es ist stark vom Kanton
Uri-Brenz. Kein Schwingkeller, habe ich auch gehört. Haben sie noch nicht. Sie suchen nur einen Sponsor und einen Ort.
Schau, es gibt.
Also, man kann dort noch etwas machen, nebst dem Bunni-Stift.
Es gibt eine wahnsinnig wichtige, also der Vater vom Schwingen im Tessin ist ja der Baselbieter Edi Ritter, der seit vielen Jahren im Tessin daheim ist, der dort unten arbeitet. Und weil sie irgendwann einmal in Tenero einen Tag der offenen Türe gemacht haben, denkt, es wäre doch cool, oder, wenn so eine Schwingdemonstration könnte machen. Und dann hat man den Edi Ritter für das verpflichtet und dass sie irgendwie 15 sind an sie Stand gekommen und sie Feuer und Flamme gewesen, haben gesagt, sie wollen schwingen. Und dann hat er gesagt, wenn ihr am nächsten Mittwoch 10 kommen, hier in Tenero am Sportzentrum, dann mache ich das mit euch, oder? dann sind dann entsprechend, also 10 oder 11 sind dann nachher tatsächlich gekommen. Und dann hat der Edi am Ufer vom Lago Maggiore ein Sagmel reingestreut. Für das erste Training, oder? Und wo man dann irgendwie die Woche drauf wieder ein Training hat wollen machen, kommt der Edi Ritter voll motiviert für das Training, dann ist der Sagmelring weg.
Das ist ein Aufraum,
oder? Und dann ist er an die Rezeption gefragt, oder? Vom Sportzentrum, was mit dem Sagmelring war. Ja, Kehrichtabfuhr war da, oder? Also, Köder muss weg, oder? Also, so viel zum Stellenwert, oder? Vom Schwingsport, oder? Im Tessin. Kannst du dir vorstellen, dass der Dunde einmal eine wirkliche Begeisterung aufkommt für den Sport?
Schwierig, aber möglich wäre es. Also, jetzt haben wir immerhin zweimal das Tessiner Kantonal dort unten gehabt, du sagst Suhrner Kantonal, aber...
Nein, ja. Ich bin mir einfach... Es hat mich stark als Suhrner Kantonal, nicht zuletzt wegen dem Platzsprecher.
Ja. Nein, also möglich ist es schon, dass da mal ein Feuer gibt dort unten, aber... Also, dass jetzt gerade der Schwingerkönig stellt, ja, dann wird es schon noch relativ schwierig werden, glaube ich.
Gut. Jetzt ist die grosse Frage, wie wir die Überleitung machen vom Schwingen aufs Ski. Ich habe eine Idee. Quizfrage an euch zwei. Es hat.
Komm mal einen Auflauf. Ja.
Ja.
Dann lasst ihr mich auflaufen. Es hat einen gegeben, in der Neuzeit, wo welchen Punkt geholt hat in der Abfahrt und das eidgenössische Schwingfest bestritten hat. Wer ist das?
Also wie hat das bestritten? Hat er geschwungen oder ist er einfach dicker fest?
Nein, er hat geschwungen. Also er hat, glaube ich, im 2003 hat er seine Abfahrtskarriere beendet und hat dann nachher an dem Fest, wo du die
Punkte gemacht hast. Weißt du noch, wo er die Punkte gemacht hat?
In Bormio. 25 ist er in Bormio. Also nicht irgendwo auf einer Viertelabfahrt, sondern auf der Grande Stelvio.
Ich habe keine Ahnung.
Nöldi, du hättest ja dann an dem Fest sollen die Titel verteidigen, oder was dir nicht gelückt ist.
Keine Ahnung.
Hans-Uli Tschiemer aus Hapkeren.
Jetzt, was sagst
du? Bern.
Nein, der Schiemer ist gefahren, das weiß ich. Ob das der auch geschwungen hat, ja, habe ich nicht gewusst.
Doch, der hat vor seiner Skikarriere hat er geschwungen. Dann hat er es ein bisschen unterbrochen. Und hat
also er hat zuerst geschwungen und dann ist er Skifahren.
Er hat in jungen Jahren, oder? Er ist ein Bubenschwinger, beides gemacht, oder? Dann hat er längere Zeit auf Karten Ski gesetzt. Und hat eben, ich meinte, im 03 hat er Karriere beendet und hat nachher wieder angefangen zu schwingen und hat sich im 04 qualifiziert für das Eidgenössische in Luzern. Also den Kranz hat er nicht geholt.
Das ist wie mit dem Regulativ. Da kann jetzt irgendetwas sagen. Ich meine, wir haben keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Oder?
Genau. Aber du weißt es, das ist eigentlich wichtig.
In Toggenburg gibt es Google. In Toggenburg gibt es Google. Ich zeige dir dann zeigen, wie das funktioniert. Und dann kannst du Toggen überprüfen, ob ich jetzt ein Seich erzählt habe.
Ich habe nicht gesagt, ein Seich erzählt, aber kannst du erzählen, was du willst.
Übrigens, apropos Seich erzählen. Ein bisschen entschuldigen müssen wir uns bei mir, wo Zwingli gleich. Weil wir haben dann gesagt, er sei auch Platzkampfrichter gewesen, beim Gang Werner Schlegel gegen Gurdi Norlik.
Nein, er ist am Tisch
gehockt. Nein, ich habe nie gesagt. Am Tisch war er. Aber ich glaube, okay, vom Platz. Und das ist nicht in der Ordnung. Oder? Er ist am Tisch. Und offenbar ist der Ivo Zwingli der Einzige. Also es war ein 2-1-Entscheid zugunsten von Gurdi Norlik. Und offenbar ist der Ivo Zwingli der Einzige, der gesagt hat, der Norlik hätte keinen Griff gehabt. Also der Schlegel hätte den Gang nicht verloren kann, nach dieser Aktion. Okay, Ivo Zwingli, wir bleiben dabei. Vicky Golo ist falsch gewesen, aber bei Gurdi Norlik gegen Schlegel super gemacht. So, jetzt kommen wir zum Ski.
Gut.
Nach dem grossartigen Eidgenössischen während dem Eidgenössischen sind die meisten von unseren Protagonisten, Helden vom Winter, auf Südamerika geflogen, in das Schneecamp. Die Schweizer haben dort wunderbar trainiert. Mhm. Es hat aber auf dieser Piste in La Parva, wo die Schweizer auch trainiert haben, hat es nachher eine Katastrophe gegeben. Der Italiener Matteo Franzoso ist durch ein B-Netz durchgedonnert, so in einen holzigen Schneefänger rein und ist nachher zwei Tage später seine Verletzungen erlegen. Tag vor dem 26. Geburtstag. Jetzt gibt es natürlich, oder, wie immer nach solchen Fällen, ganz viele, die die Hand aufhaben und sagen, jetzt muss man endlich etwas ändern. Die einen sagen, man muss jetzt den Sport endlich langsamer machen. Und dann gibt es Leute wie Marco Büchel, der sagt, man muss in erster Linie die Trainingsstrecken, also die Speedstrecken, die es rund 2 Dutzend davon gibt weltweit, FIS muss dort einen Fonds installieren, damit dass man die dort weltgeldmässig bestücken kann, was sie sicher haben, also mit Annetz und so weiter. Wie siehst du das? Der Büchel sagt ja übrigens, oder, das müsste, FIS müsste das übernehmen. Der Urs Lehmann, der neue CEO von der FIS, sagt, ja gut, das ist ein hoher Millionenbetrag, wo wir da müssen entrichten. Also stellt sich die Frage, ob FIS jetzt das im Alleingang muss finanzieren.
Das ist gerade ein Haufen auf einmal, hä?
Ja, ich weiß. Soll ich es nochmal auseinandernehmen?
Nein. Probieren vorne anzufangen. Es ist natürlich klar.
Soll ich meinen Senf noch dazugeben?
es ist natürlich klar, das ist erschütternd. Das sind so Momente, wo alle traurig sind, wo man das Gefühl hat, wie ist das nur möglich? Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den man nicht darf sagen. Der Satz heisst, das darf nicht passieren. Und das ist der Satz, wo man einfach zurückhalten und vorsichtig mit ihm umgehen. Ich muss da sagen, ich habe es ja auch aus weiter Ferne gehört. Ich habe da etwas gehört, dort etwas gehört. Dort. Ich weiss nicht, wie viele B-Netze sind denn aufgestellt gewesen. Wie sind die aufgestellt gewesen? Haben die Sollbruchstellen gehabt oder nicht? Sind die unterbrochen? Sind die oberbrochen? Abgekippt? Und wie weit weg ist das Hindernis gewesen? Mhm. Alle solche Fälle muss man ernst nehmen. Man muss sie nachher analysieren und die Lehre daraus ziehen. Aus jedem Unfall werden die Lehre daraus gezogen. Nicht nur bei uns im Ski, das wird auch im Hockey gemacht, wird sehr wahrscheinlich auch bei euch gemacht, das wird überall gemacht. Dass jetzt, das ist auch normal, dass jetzt Vorschläge kommen, wie es zum Beispiel heisst, man muss die Weltcup mässig absichern. Ja, meine Güte, was heisst das? Oder was heisst, was ist ein Abfahrtstraining? Ein Abfahrtstraining kann sein, ein Sprung. Ein Abfahrtstraining kann sein, 2 Super-G-Kurven. Mm. Ein Abfahrtstraining kann sein, einfach gerade
runterfahren. Wir reden jetzt schon oder, von all diesen Abfahrten oder Trainingspisten oder mit einer Laufzeit oder von etwa 1 Minute 10.
Nein, aber Abfahrttraining musst du auch auf Pisten machen, wo halt vielleicht nicht für einen Abfahrt geeignet sind. Mhm. Dementsprechend musst du den Kurs ansetzen. Mhm. Wo ich einverstanden bin, wo ich glaube, das bringt etwas, wie weit, weiss ich nicht. Wir haben ja alle Pisten homologiert. Mhm. Alle Speed-Pisten haben wir homologiert. Abfahrt, Riesenslalom, Super-G, Slalom, alles ist homologiert. Man kann sagen, es darf nur noch auf homologierten Pisten Speed-Disziplin trainiert werden. Dann kannst du sagen, auf homologierten Abfahrt-Super-G-Pisten. Mhm. Dann kannst du nie mehr auf einer Skipiste irgendeinem Ort, wo nicht homologiert ist, Speed trainieren. Mhm. Und ich könnte nachvollziehen. Das ist absolut okay. Mhm. Wer das muss machen, also Moment, die FIS müsste sagen, Moment, ab sofort wird Abfahrt nur noch auf homologierten Pisten trainiert. Ja. Was dann passiert, da geht ein Homologator, ein Inspektor, geht im Sommer schauen und sagt, okay, da haben wir eine gewisse Breite, da haben wir Hindernisse, wir haben hier Bäume, wie wollen wir die absichern? Jetzt kommt das Problem. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Darum habe ich gesagt, wir müssen aufpassen mit dem Satz, das darf nicht passieren. Mhm. Wir unterscheiden zwischen A-Netz, das sind die hohen, die fixen, die starren Netze oder weniger starr. Dann sind die B-Netze, die eigentlich das Ziel haben, einen Sturz zu bremsen. Über eine längere Distanz. Mhm. 1 Netz, 2 Netz, 3, 4, 5 Netz hintereinander. Und am Schluss sollte der Fahrer im letzten Netz liegen bleiben. Mhm. Möglichst unverletzt, selbstverständlich. Mhm. Das passiert an gewissen Orten, wo du den Platz hast. Wenn du jetzt aber entscheidest, weil es hinten dran irgendein Gartenhack hat oder etwas, wir müssen da ein A-Netz machen. Jetzt muss man sich das vorstellen. Das ist ein 5 Meter hohes Netz, das gespannt wird. Der, der es montiert, respektive der, der es verlangt, muss sich überlegen, was wird ein möglicher Aufprallwinkel auf das Netz sein. Mhm. Ist der Aufprallwinkel schwach, das heisst lateral, mhm, also dann muss das Netz abweisen. Mhm. Dann muss das Netz den Fahrer zwar ein bisschen aufheben, aber gerade wieder zurück auf die Piste. Darum spickt er wieder raus. Mhm. Das ist ein relativ gespanntes Netz. Ausfahrt, Steilhang, Kitzbühel. Mhm. Wenn aber, und das weiss man ja nie, der Fahrer einen anderen Fehler macht, der kommt von oben ab und kommt im rechten Winkel rein. In ein straff gespanntes Netz, der kann das Schlimmste jederzeit passieren. Mhm. Das heisst, dass er Kopf raus in das Netz hineingeht und das Schlimmste kann passieren. Ich will mit dem nur zeigen, man kann machen, was man will. Wir müssen einfach wissen, in dieser Disziplin, Skidisziplin, wo du ein Helm hast, Lauf, sind wir in einer latenten Gefahr. Wir können machen, was wir haben. Wir müssen immer wieder verbessern. Mhm. Das ist klar. Wir lernen aus jedem Unfall, lernen wir leider.
Aber der Grossteil ist ja schon davon überzeugt, dass man viel machen könnte, wenn man das Tempo drosseln würde. Jetzt, ja, letztens habe ich mit dem Beat Feutz darüber diskutiert und er sagt, für ihn wäre eine einfache Variante wirklich der mit einheitlichen Anzügen, wo langsamer sind, also wo, dass du mit einem weniger hohen Tempo würdest in ein Netz rein donnern, wie mit einem richtig schnellen Anzug. Siehst du das gar nicht?
Theoretisch hast du sicher recht. Mhm. Es gibt Anzüge, wo, wenn die 5 cm dick sind, wie Tauchanzüge oder so, mhm, dann werden die sicher weniger windschlüpfrig. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir dann da haben Eckschuss durch abfahren und unter 100 sind. Mhm. Da kannst du mit den Skijacken oben runterfahren, hast 110.
Gut, und dann kommt wieder der Dominik Baris, der sagt, oder, das Tempo ist ja gar nicht das Problem. Oder? Nein, das beleidigt der Haneckschuss, also, wo man 160 km/h hat. Und dort ist noch nie etwas passiert. Die
Spitzengeschwindigkeit ist nicht das Problem. Mhm. Das Tempo ist ein Problem an für sich. Ich meine, wenn man um die 100 herum, und wenn wir jetzt zu diesen Unfällen gehen, die leider passiert sind, mhm, 3 nacheinander in einer kurzen Zeit. Mhm. Jeder hat eine andere Geschichte. Mhm. Der eine ist mit dem Kopf in einen Pfosten rein, ein Mädchen ist mit dem Gesicht auf die Piste, ohne irgendetwas zu berühren. Mhm. Es ist immer das Gleiche passiert. Also man muss nicht meinen...
Mhm. Also dort hat keine bessere Sicherheit genützt, oder?
Nein,
hat gar nicht. Also das ist, wenn ich jetzt auch so ein bisschen rausnehme, ja, wenn es muss sein, dann muss es sein, dann kannst du 100 nicht aufspannen, mhm, wenn es muss sein, wenn die Tour abgelaufen ist, es kippt hure hart, aber dann ist es so. Ja. Jetzt, wenn du anschaust, Hermann Meier, wie er hier über die Netze raus ist, wie ein Rädli, mhm, wenn er dort ja nie dürfen über raus, und ist dort über raus wie ein Rädli und ist nachher noch nicht im Schnee runtergehockt.
Oder die Vitalini in Kitzbühel.
Ja. Also ein anderer, das kannst du sagen, wenn dort ein Stein gewesen wäre, mhm, dann wäre er auch Mausi gewesen. Ja. Aber es hätte nicht sollen sein. Mhm. Und darum sage ich, du kannst noch so Sicherheitsvorschriften machen und wenn, eben, du musst nur blöd umgehen, es kann dich gleich haben.
Aber es ist ja gleich so, ich meine, eben, bei den Rennen hast du ja bei den Männern, hast du seit dem Gernot Rheinstadler, also auf Stufe Weltcup 1991, kein Todesfall mehr gehabt. Bei den Frauen ist es, meinte Ulrike Meier, 1994 in Garmisch, oder der letzte Todesfall bei einem Weltcuprennen. All die Todesfälle, oder, die man seither gehabt hat, sind ja immer im Training passiert.
Ja, okay, ich bin mit dir einverstanden. Keine total fatalen, oder?
Ja, ja.
Es hat dann in der Zwischenzeit
ja, jene, Silvano Beltrametti oder in Val d'Isère,
die halt einfach noch dran sind, Dani Albrecht und so weiter. Ja. Also, da sind dann ein paar schon schreckliche Sachen passiert. Ohne dass man über die Sicherheitsabschrankungen redet. Mhm. Klar, das Tempo von mir aus, das kann immer ein Thema sein. Theoretisch kannst du das Tempo so drosseln, dass du in der heiklen Stelle halt einfach nicht mehr die 80 oder die 90 erreicht. Das kann man mit der Kurssetzung machen. Mhm. Nur, will man das? Will das der Abfahrer? der Abfahrer ist ein Speedtier. Der braucht eine gewisse Geschwindigkeit, sonst funktioniert das Gedankengut nicht mehr. Und das kann man nur sagen, ja, ich bin bereit, ich weiß, was passiert, es braucht einen gewissen Fatalismus. Es klingt zwar verdammt oberflächlich, aber es ist schlussendlich die Tatsache.
Doldi, du bist ja mal in Kitzbühel auf der Streif gewesen, zusammen mit deinem Geschäftspartner. Und da kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, ihr seid froh gewesen, dass der ganz Haufen an Netze dort war.
Ja, weniger wegen mir, glaube ich. Ja, der Zwischenfall müssen wir, glaube ich, nicht mehr näher darauf eingehen, weil, ja, der Franz gehört das immer wieder. Nein, ich war ganz gerne ein bisschen...
Warst du bei der Hausbergkante gewesen?
Nein, viel früher. Er ist nicht bis zur Hausbergkante gekommen.
Es ist Starthäuschen raus.
Kurz vor der Buse fallen ist es passiert, oder?
Ja.
Und dann ist er überfallen runter?
Nein, er ist vorher gestürzt.
Ausgerutscht. Und dann?
In einen amerikanischen Abfahrtsspezialist namens Steven Nyman rein. Und der Fissrennleiter, der Markus Waldner, oder, hat das mitbekommen. Und du kannst dir vorstellen, oder, dass der Franz Rüdisühlin nach diesem Vorfall nicht mehr ausfallen hat können. Abrutschen. Oder? Jetzt haben wir...
Muss ich wirklich sagen, ich wäre gern bisschen schneller in die Abend gefahren.
Das würde ich schon sagen. Oder? Ja. Du hast eine sensationelle Falle gemacht, wirklich.
Ja, also, nicht in der Maus fahren. Nein, ich wäre gern
also ein bisschen zügiger runtergefahren. Das ist brutal schwer. Das kann man eigentlich fast nicht. Aber einfach laufen, oder? Das kann jeder.
Ja, aber ich...
Ich habe selten jemanden gesehen, so souverän dort runterrutschen. Wieder hervor. Das muss ich also wirklich sagen. Also Bernhard, jetzt geht ja in gut einem Monat geht die neue Weltcup-Saison los mit dem Riesenslalom in Sölden. Jetzt hat man ja im Frühling hat man das Gefühl gehabt, man müsste die Schienbeinprotektoren aus Sicherheitsgründen verbieten. Und das tangiert ja uns Schweizer stark, weil Marco Odermatt, Thomas Tummler, das Jungtalent Lenz Hechler, die haben alle Entzündungen am Schienbein. Und die sagen natürlich, wenn wir die nicht mehr benutzen können, die Schienbeinschoner, dann haben wir ein richtig grosses Problem. Darum müssen wir uns jetzt im Hinblick auf den Olympiawinter um Odermatt und Co. Sorgen machen.
Weißt du, wenn ich jetzt sage, nein, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen um Odermatt und Co., das wäre eigentlich nicht in der Ordnung, weil ich weiss genau, was es bedeutet, wenn du eine Knochenhautentzündung hast am Schienbein. Ich habe das selber auch gehabt. Ich habe das aber mit Kortisonspritzen und so können abdämpfen und irgendwann ist es dann vorbei gewesen. Mit dem Alter geht das weg.
Mit Marco das, offensichtlich nicht.
Ja, ist noch nicht so alt.
Ja, ist jetzt noch 27.
Nein. Spass beiseite. Das ist wirklich eine sensible Stelle und nicht bei allen gleich. Aber einfach ganz kurz zurückblättern. Ich behaupte, dass wenn der Sarrazin die Carbon-Schale, oder wie man dem soll sagen, nicht gehabt hätte, dass er weniger, ich sage, weniger Druck auf den Ski gebracht hätte, als er dort gebracht hat. Ob es ihn dann gleich ausgeleert hätte, das weiß ich nicht.
Also Bernhard, du hast am gleichen Wochenende in Bormio hast du den Lars Rösti und den Joshua Mettler mit praktisch identischen Stürzen.
Ja, ich habe ja gesagt.
Und die haben die Carbonschale an den Schienbein nicht getragen.
Ja, ich habe ja gesagt. Ich habe ja nur vom Sarrazin geredet. Ja. Ich kann nicht sagen, ob das nicht passiert wäre. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sind zwei andere oder drei andere Kaliber. Ich kann es ja nicht so direkt miteinander vergleichen. Die Fahrweise von einem Sarrazin in Bormio, der ist ja sicher nur ein paar Prozent konsequenter dran als ein Haufen, als alle anderen.
Aber Lars Rösti ist nicht so schnell unterwegs gewesen.
Ja, okay. Du bist schnell unterwegs, wegen dem heisst das nur lange nicht, dass du die Kurve genau so fahrst. Und wenn man das hat probiert, haben sie einen Haufen probiert zu analysieren. Und das darum bringe ich es. Das ist ja auch der Grund, warum die sogenannte böse Fis gesagt hat, jetzt müssen wir etwas machen, weil man aufgrund von der Bilder und vom Schwung und vom Geschehnis hat können sagen, hey, da ist so viel Druck drauf gewesen. Wenn die Carbonschale etwas nützt, dann ist es wirklich dort gewesen, dass er die Kraftübertragung so direkt machen konnte, dass halt Es war sein Fehler. Das darf er natürlich nie machen. Weil er weiß, dass eine leichte Gegensteigung kommt. Ja. Und die Gegensteigung bringt ja die Kraft auch. Ja. Ja. Aber das hat sich dann halt multipliziert. Darum hat man überhaupt an das gedacht. Ich habe keine Bedenken. Sie werden eine Lösung finden. Der Marco und der Tummler und der Lenz, die werden eine Lösung finden, wie sie ihre Schienbeine können schonen können.
Das Schlupfloch.
Er darf es einfach nicht aus dem Carbon machen, sondern muss es mit Schlee machen.
Der Marco hat ja nie eine Carbonschale gehabt.
Ja, aber dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, okay, wo die Höhe beschränkt ist und so. Ja. Übrigens, nur, ich bin kein Skischuhbauer. Mhm. Wenn ich eine Skischuhfirma hätte, würde ich natürlich einen Skischuh bauen, der bis unter das Knie geht.
Weil die Höhe von der Zunge ja
dann nicht reglementiert ist. Die Höhe von der Zunge, oder? Du oben, ja, kannst du wieder Zunge, genau, machen, was du willst. Ja. Aber vielleicht, ja, ist es ein bisschen kurz jetzt, oder, bis auf Sölde hier. Aber sehr wahrscheinlich haben sie sogar an das gedacht.
Ja, ich glaube schon, dass sie richtig arbeiten.
Wird dann eben einer mit einem hohen Skischuh.
Ich glaube, sie haben eine andere Lösung gefunden, aber über das...
Aber einfach nur schnell, man darf das nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist eine brutale Entzündung. Da kannst du... Meine,
eben, Thomas Tummler hat immer weh, gesagt...
Wenn du nicht einmal belastest, oder? Ja,
Thomas Tummler hat gesagt, oder, wenn die Verhältnisse so waren wie in Beaver Creek, wo er das Rennen gewonnen hat, dann hätte er ohne die Schienbeinprotektoren fahren. Hingegen bei Bedingungen wie in Alta Badia, wo es richtig knackig ist, chancenlos. Mhm. Oder? Und dann hat Thomas Tummler definitiv ein Problem, wenn man dort keine Lösung wird finden würde.
Ja. Nur müssen wir ehrlich auch sagen, es gibt
und bei Marco Odermatt ist es genau die gleiche
Beschwerde. Es gibt nicht nur drei Weltklasse-Skifahrer auf der Welt, oder? Sondern es gibt andere Nationen, es gibt andere Spitzenfahrer, es gibt andere, andere Meinungen. Mhm. Die sind auch andere Meinungen gewesen. Mhm. Sowohl bei den Athleten als auch bei den Verbänden. Oder? Das ist schon klar.
Döldi, kennst du eigentlich den Urs Lehmann? Hast du den mal persönlich lernen kennen?
Ja, aber das erste Mal getroffen habe ich den vor, ja, wo wir etwa 20 waren. Ja, gut 20. Sind wir nach dem Training sind wir noch eins trinken.
Wo sind
ins Pöpp,
ein
paar extra. Okay. Ins Pöpp. Und dann kommt dort einer rein, ist aber nicht mit Lehmann angeschrieben gewesen, ganz anders, keine Ahnung, hat einen anderen Stefan nicht dran gehabt. Das war eben der Urs Lehmann gewesen. Und dann hat man ihn erkannt und man hat ihn angekannt und dann haben wir ein paar Worte geschwätzt miteinander. Das erste Mal vor, ist doch auch schon 10 Jahre her.
Urs Lehmann, der Abfahrtsweltmeister von 1993, der als Vichy-Präsident, kann man sagen, einen grossartigen Job gemacht hat in den letzten 16, 17 Jahren. Er hat den Verband übernommen, wo er vor allem in finanzieller Hinsicht oder nicht gut gestanden ist, hat das sauber gestrahlt. Jetzt geht er, oder ist er, hat er angefangen, oder, seine Posten als CEO bei der FIS. Und ich muss dir ehrlich sagen, Bernhard, ich habe schon ein bisschen gestaunet. Also, jetzt hat er sich ja jahrelang bekämpft mit dem Elias. Also die haben ja wirklich kein gutes Haar aneinander gelassen. Und dann kommt plötzlich, oder, im August die Meldung, dass der Elias und der Lehmann jetzt zusammen ins Nest gehen. bildlich dargestellt. Und ich habe dann mit dem Urs geredet und der hat gesagt, ja, weisst, ich habe irgendwas, was durch, vor allem während der Freestyle-WM in St. Moritz, sind wir uns so nachgekommen, dass wir plötzlich gemerkt haben, dass sie es ja gleich nicht so schlecht haben miteinander. Ich meine, das ist doch ein riesen Theater. Gibst du mir recht?
Nein, ich gebe dir nicht recht. Aber, man sagt ja, if you can't fight them, join them. Ich gebe dir überhaupt nicht recht, weil ich finde, da haben jetzt zwei ganz grosse Player ein Ziel miteinander übernommen. Das ist auf der einen Seite Pfiss, wo so läuft wie bis anhin, aber auf der anderen Seite die professionelle Führung von einem so einem grossen Verband, wo jetzt von einem CEO, das ist wie in einer grossen Firma, in einer Weltfirma, wie Novartis und wie weiss Gott wo überall, haben wir auch den Verwaltungsrat mit Präsident und Verwaltungsrat und so weiter, aber wir haben einen CEO, der weiss, wie es sollte gehen und wo die Kraft, das Know-how, das Wissen hat, das Können hat, wie man so etwas durchziehen kann. Ich behaupte, es ist eine Win-Win-Situation. Johann Elias hat mit dem Engagement vom Urs seine Position gerettet. Seine Position oder seine Entscheidung oder seine Ideen, die nicht immer verständlich waren und auch intern in der FIS so ziemlich gerumort hat. Er hat die jetzt gerettet, indem er einen geholt hat und gesagt, okay, wir haben zwar früher nicht immer die gleichen Meinungen gehabt, aber wenn es um Kommerz geht, wenn es um System geht, wenn es um einen Sport geht, bist du der Mann, der mir muss zeigen muss, wo es durchgeht. Und ich sage, es ist einfach da. Es ist der Beste, den du kannst finden. Mhm. Es gibt keinen Besseren auf der Welt, der all das miteinander zusammenbringt. Entschuldigung, er ist Abfahrtsweltmeister. Gut, ja. Das heisst noch nicht wahnsinnig viel. Das ist eine Frage von 2,5 Minuten. Ja. Aber er hat immerhin, wie du richtig gesagt hast, einen nationalen Verband auf ein Level aufgepusht, ja, der absolut vorbildlich ist. Er kennt die Wirtschaft, mhm, er kennt Finanzen, er kennt Personalführung. Er hat überall hervorragenden Job geleistet.
Ja, aber Bernhard, das ist ja unbestritten, dass er ein überragendes Know-how hat. Aber bei einem Weltverband wie der FIS, wo mit so vielen Verbänden, wo so viele Verbände ganz andere Ansichten haben, hast du dort nicht viel zu viel Fesseln an? Kann der Lehmann jetzt dort einfach all die Ideen, die er hat, kompromisslos durchsetzen, glaube ich nicht?
Nein, das kann er nicht. Kompromisslos nicht. Und er hat viele Fesseln an. Es sind viele Fesseln rum. Wir, ja, haben ein System, das wahnsinnig schwierig ist. Mhm. Stichwort: zentrale Vermarktung. Zentrale Vermarktung, die eigentlich das magische Wort ist, oder? Weil der Internationale Skiverband ist viel mehr wert, als er eigentlich ist, mit einem Weltcup, der fantastisch ist, mit der Weltmeisterschaft, die fantastisch sind. Um das durchzubringen, braucht er den ganzen Kongress. Und in diesem Kongress hat Senegal und Marokko und Österreich und Italien und Schweiz haben alle, die Schweizer haben ein bisschen mehr Stimmen, ja, ja, aber die anderen haben auch Stimmen. Ja. Da musst du eine Mehrheit finden. Mhm. Aber mit ihm, seinem Wissen und seinem Können und seiner Überzeugungskraft bin ich sicher, dass er nicht von heute auf morgen alles ändern tut. Das wird nicht möglich sein, aber nach dies nach werden gewisse Ideen, die aufkommen, ob das jetzt von den Athleten ist oder von den Organisatoren oder von der Industrie, die wird er abhacken und dann schauen, wie kann man die am besten umsetzen.
Gut, wir werden es genau beobachten, wie er das macht, der Urs Lehmann.
Ja, alle werden es beobachten, das ist schon klar.
Ja, ja.
Und sie stehen unter Druck. Die müssen der ganzen Welt beweisen, dass das, was sie jetzt machen, richtig ist.
Bringen wir jetzt zum Abschluss von dieser Sendung ein Duett vor der Russi her mit dem Wildhauser.
Ich darf nicht.
Aha, nicht einmal vielleicht.
Ich muss am Donnerstag antreten. Ich kann nicht im
mit
Moment.
Mit ihrer Keith Richards Gedächtnisstimme im Moment. Nicht möglich. Ja, nein. Gut, dann machen wir jetzt zum Schluss etwas, das der Stimme gut tut. Stoßen an.
Aha.
Auf einen.
Kannst du mir auch noch eins geben? Was ist das?
Wir stoßen auf einen wunderbaren Skiwinter.
Ah. Ja.
Übrigens nicht auf.
Jetzt ist es gegangen. Zum Wohl, nötig.
Und auf der Ware im Schwingen.
Nein, eben nicht auf der Ware. Nur am Tischli.
Nur am Tischli.
Ah, das kommt ja oft gleich raus.
Nein, das ist eben nicht der Ware.
Also,
ich komme immer nicht raus.
Mit dir diskutieren. Mal, ich komme schon raus. Mit dir diskutieren.
Alkoholfreies Bierli. Gut.
Ja.
So. Weißt du, was ist schön?
Jetzt kannst du ein halbes Jahr lang mit dem abgeben. Gratuliere ganz herzlich.
Ich telefoniere dir dann 2-3 Mal.
Ich bin Gott froh, dass ich das nächste halbe Jahr mit dir zu tun hat. Und Ruhe habe von dir bis im Frühjahr.
Du, dann haben wir ja alle gewonnen.
So ist es. Also, endlich einmal ein schlaues Schlusswort vom Vorher. Gute Zeit.
Wie musst du wieder reinschnurren?
Also, wir sehen uns wieder ein paar Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden mit dem besten Experten, der Blechsport hat, mit dem Bernhard Russi. Dann machen wir Après-Ski.
Prost miteinander.
Zum Wohl, Möldi.
Möldi, Prost.
Bernhard.
Auch die Bösen lieben die Blumen. Jetzt bei Syngenta Suisse auf Insta oder Facebook reinschauen und tolle Preise gewinnen.